Herzlich willkommen in der schönen Vorweihnachtszeit. Möget ihr entspannt und vergnügt durch den Trubel kommen und euch von allem, was noch dringend erledigt werden muss, nicht wegspülen lassen. Wenn ihr in diesem Jahr auf der Suche nach dem passenden Geschenk, nach neuen Inspirationen sucht, dann schaut doch mal bei meinem Werbepartner Koro vorbei. Da gibt's nämlich neben den ganzen leckeren Nussmusen, Nussmischungen oder auch Cerealien nicht nur köstliche Alternativen zu Schokoladen-Nikoläusen, sondern auch jede Menge Non-Food-Produkte, die ich persönlich ziemlich cool finde. Wie immer an dieser Stelle meine Lieblinge des Monats und das sind die Cashewkerne mit Curry, dafür ohne Geschmacksverstärker, die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme, yummy yummy, und passend zum internationalen Pistazien-Hype das Pistazien-Mousse, das aus nichts anderem besteht als aus 100% Pistazien. Außerdem finde ich top das vegane Proteinpulver mit Vanillegeschmack, denn ihr wisst, Eiweiß ist extrem wichtig für den Aufbau und den Erhalt unserer Muskulatur. Dafür ist der Proteindrink mit über 23 Gramm pro Portion einfach super und ich persönlich trinke ihn am liebsten mit Mandelmilch. Ich bin wirklich super happy über diese schöne Zusammenarbeit, vor allem, weil auch ihr was davon habt. Auf www.korodrogerie.de gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY zusammengeschrieben, ohne Ausrufezeichen, wie immer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Dezember mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut und ihr seid in diesem Moment an einem schönen oder zumindest sicheren und warmen Ort. Die beiden letzten Folgen vor den Weihnachtsfeiertagen handeln von zwei der berühmtesten Personen der Menschheitsgeschichte. Über den einen glauben wir alles zu wissen und das ist Jesus von Nazareth. Dass das nicht unbedingt der Fall ist, das hört ihr allerdings erst in der nächsten Folge, wenn ich mit dem Theologieprofessor Simone Paganini über die Ecken und Kanten und auch durchaus problematischen Seiten des Messias philosophiere. An Jeschuas Seite Maria Magdalena. Wow, ein absoluter Mythos, eine Legende. Und eine Frau, über die wir in Wahrheit kaum etwas wissen, weil sie nämlich in der Bibel so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Neuere Dokumente aus dem 19. Jahrhundert jedoch wollen mehr über sie herausgefunden haben. Sie war Jesus Geliebte, heißt es. Eine Prostituierte soll sie gewesen sein, eine Sünderin, eine Heilige oder eben auch nicht, die Tochter eines Königs. Auf jeden Fall dürfte sie die umstrittenste Personalie des Christentums sein. Für die Unternehmerin und Podcasterin Andrea Lottmann war und ist Maria Magdalena so faszinierend und inspirierend, dass sie eine ganze Firma rund um sie aufgebaut hat, weil sie der Überzeugung ist, dass Maria Magdalena wie keine andere an unsere Selbstliebe und Selbstermächtigung appelliert. Und ich freue mich über den Austausch mit Andrea Lottmann. Hallo, liebe Andrea.
Hallo, liebe Kati. Vielen Dank für die Einladung.
Es ist so interessant, Andrea, weil vor unserem Gespräch hatte ich ein paar Begegnungen mit Freundinnen und habe denen erzählt, dass wir zwei uns über Maria Magdalena austauschen. Und die waren sofort Feuer und Flamme und erzählten mir, sie hätten sich die letzten Jahre ganz viel mit dieser Person beschäftigt. Und ich gehe hier so total naiv und unbeschrieben rein, weil ich über Maria Magdalena, ehrlich gesagt, überhaupt nichts weiß. Also jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen was. Aber das ist mal eine ganz gute Grundvoraussetzung für mich, denn das bringt eine ordentliche Portion Neugier mit. Ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, dass dich diese Person aus persönlichen Gründen sehr fasziniert und dass du sogar ein ganzes Unternehmen drumherum aufgebaut hast. Wann war denn deine erste Begegnung mit Maria Magdalena?
Also die erste Begegnung mit Maria Magdalena hat wirklich in der Kirche stattgefunden. Ich bin katholisch sozialisiert worden. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Paderborn geboren. Und da wird Maria Magdalena an zwei, drei Stellen in der Bibel erwähnt, so dass man das irgendwie dann sonntags im Messgang mitbekommen hat. Und nämlich einmal als Prostituierte, der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Und ein weiteres Mal, dass sie Jesus die Füße gesalbt hat vor der Kreuzigung. Das war meine erste Begegnung. Und somit bin ich über viele Jahre mit diesem Bild groß geworden, mit Maria Magdalena als Sünderin. Bis ich dann wirklich, ja, vor wenigen Jahren, eigentlich 2018, nochmal ganz neu und tief in die Geschichte von ihr eintauchen durfte und dann, ja, alles nochmal auf den Kopf stellen durfte, was ich eigentlich gelernt hatte als Kind, als Jugendliche. Und ja, das war ganz spannend.
Und wie kam das, dass du tiefer eintauchen durftest?
Also ich komme vielleicht, meine erste Karriere in meinem Leben war, dass ich in der Kommunikation groß geworden bin. Ich hatte viele Jahre eine PR-Agentur, habe mich damit beschäftigt, wie kann ich die Produkte Menschen in die Presse bringen, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich das Besondere an Produkten rauskitzeln. Und das hat mich über viele Jahre eigentlich recht glücklich gemacht, zufrieden, auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also es lief ganz gut, aber es latent lief immer eine große Unzufriedenheit mit oder die wurde zuletzt immer stärker, lass mich so sagen. Eine große Traurigkeit, die durchkam, trotz des Erfolges, der da war. Und das hat mich dazu bewogen, 2015 ungefähr meine Agentur zu verkaufen damals. Und da gab es zwar noch eine Zwischenstation, aber es führte alles dahin, dass ich 2018 einmal komplett den Reset-Knopf gedrückt habe und ich dachte, ich muss jetzt mal eine Auszeit nehmen und ich muss mich darum kümmern, was ich wirklich machen möchte. Also war eine große Traurigkeit da. Ich will nicht sagen eine Depression, es war einfach so eine Traurigkeit da. Und verkaufte meine Agentur, gab alles ab und das war wirklich im Anfang 2018. Und ich dachte, diese Auszeit, wo ich noch nicht wusste, wo sie hinführen sollte, begann mit einer Reise. Weil ich sagte, einfach nur eine Auszeit nehmen, das geht irgendwie nicht, es muss irgendwie mit einer Zäsur starten. Und habe ich mir damals ein Ticket, recht intuitiv ehrlich gesagt, nach Tel Aviv gebucht. Und Israel hatte mich immer fasziniert, aber auch nie, wo ich sage, ich muss da jetzt unbedingt hin. Aber in dem Moment dachte ich, passte, mein Mann konnte nicht mit, ich hatte Zeit, ich habe mir das Ticket gekauft. Und so fand ich mich dann wirklich im Februar, weiß ich noch, 2018 in diesem Flieger wieder nach Tel Aviv und las auch damals, weil die Figur Maria Magdalena hatte mich, ehrlich gesagt, auch ein, zwei Jahre vorher immer schon mal wieder so ein bisschen gecatcht und gekitzelt. Ich las ein Buch über sie in der Anreise nach Tel Aviv oder im Anflug nach Tel Aviv. Und darin, interessanterweise, es war ein Reiseführer, wurde berichtet, wenn sie nach Jerusalem fahren, jemals nach Israel kommen, Jerusalem müssen sie besehen. Da gibt es einen ganz tollen Laden, da gibt es ein besonderes Öl, das auf Maria Magdalena zurückführt. Und ich war damals interessanterweise so völlig, also es hat mich gecatcht, ich kriegte Gänsehaut, man hat mal so Momente, aber ich habe es dann vergessen, weil ich wusste jetzt, oder ja, dann gibt's total ja Neuigkeiten, man fliegt nach Tel Aviv, man ist erstmal überfordert mit dem Ganzen, was da dann so passiert und ich vergaß eigentlich über diesen Hinweis. Und ein paar Tage später, 5-6 Tage später, war ich in Jerusalem vor Ort. Und war ein echt trauriger Tag, weil mir dann so richtig bewusst wurde, was ich alles aufgegeben hatte, was ich abgegeben habe. Ich hatte keinen Titel mehr, ich hatte keine Mitarbeiter mehr, keine Visitenkarten. Ich wusste gerade gar nichts irgendwie und lief an so einem traurigen Tag, ist mir bis heute in Erinnerung, wirklich durch die Straßen von Jerusalem und stehe plötzlich vor dem Laden, der in diesem Buch ausgewiesen wurde. Und dann bin ich da rein und dachte, ja, habe ich doch über dieses Nardenöl, also es gab dieses Öl, was ausgewiesen wurde, was auf sie zurückgeht. Und dann bin ich in diesen Laden und sag so, habt ihr dieses Nardenöl? Ich habe über euch gelesen. Und dann, weiß ich noch, zeigt mir so ein kleines Fläschchen und dann halte ich meinen kleinen Finger rein und roch dieses Öl und ich war blitzverliebt, sage ich gerne. Und mir ging das Herz auf und ich hatte mich so, also ich habe zum ersten Mal gefühlt so, ich bin in mir zu Hause, ich bin gerade sicher, ich bin beschützt und das war, ja, das war das Öl, was sehr eng mit ihr in Verbindung gebracht wird und das ist so ein ganz, ganz doller Moment gewesen und das war eben der Anfang meiner Auszeit und darüber ist dann, jetzt mal ganz kurz, 2 Jahre später dann mein heutiges Unternehmen Spirit of Mary geworden. Also dieses Öl habe ich dann angefangen für Europa oder besonders für Deutschland, für den deutschsprachigen Markt available zu machen sozusagen.
Auf deiner Unternehmensseite ist zu lesen, wie keine andere appelliert sie an unsere Selbstliebe und Selbstermächtigung, an die notwendige Balance von männlicher und weiblicher Energie in uns selbst und der Welt. Eine Botschaft, die in unserer Gesellschaft zeitgemäßer denn je ist. Jetzt muss man dazu sagen, wir zwei kennen uns tatsächlich auch schon seit ein paar Jahren, nicht persönlich, aber durch deinen Podcast oder durch euren Podcast, in dem ich zu Gast sein durfte. Und ich finde es doch schon einigermaßen bemerkenswert, dass in dieser Zeitqualität, in der wir uns gerade befinden, in der es wirklich scheinbar darum zu gehen scheint, dass wir alle Menschen dazu aufgerufen sind, wieder in diese Balance zu kommen zwischen Divine Feminine, Divine Masculine, also die göttliche feminine und die göttliche männliche Energie, da wieder diese Balance in uns herzustellen. Wie empfindest du die Zeit, in der wir gerade leben?
Ehrlich gesagt, Kadi, ist total spannend, weil jetzt gerade merke ich, geht es zum ersten Mal auf. Also du hast das so selbstverständlich vorgelesen von meiner Website, an der ich, und das ist nicht unwichtig, von 2018 bis 20, wo ich dann letztendlich mit Spirit of Mary rausgegangen bin, ich habe 2 Jahre gebraucht, um diese Worte dafür zu finden. Also das alleine war schon irgendwie, weil ich übermannt war oder war Frau, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen sollte, von dieser Energie, von der Geschichte von Maria Magdalena. Und ich habe lange gebraucht und heute lese ich das und wenn du das so vorliest, denke ich so, ja, passt perfekt. Und ich habe auch jetzt nach 5 Jahren der Unternehmensgründung zum ersten Mal das Gefühl, es geht jetzt gerade auf. Jetzt ist wirklich das, was man spürt. Aber ich kam damals wieder, deswegen, das ist nicht ganz unwichtig, aus Israel. Ich war total geflasht mit diesem Öl. Ich habe das meinen Freunden gezeigt, meinem Mann, Bekannten und die kannten mich aus dem Business und die wussten, hey, also sie hatten sowieso ein bisschen, wieso machst du das? Ist so alles erfolgreich? Und dann kam ich wieder und dann stand ich da wirklich und ich erzählte plötzlich von Maria Magdalena und ihr müsst die Geschichte kennen.
Die haben gedacht, du hast einen Sockenschuss.
Ja, wirklich. Ich habe dann auch so, also die haben alle gesagt, Andrea, du strahlst, es muss was dran sein, aber ich habe selber gedacht, so, boah, Andrea, ich kann eigentlich, dachte, ich könnte Kommunikation und war völlig überfordert mit der Story. Dann ist es mir aber nach 2 Jahren irgendwie gelungen, aber dann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt so das, was ich nach draußen bringen möchte. Und in den Jahren drauf hatte ich ein Problem, es zu kommunizieren. Und jetzt gerade habe ich echt das Gefühl, seit ein paar Wochen so, es ist, oder Monaten vielleicht auch so, es ist wirklich das, was so gebraucht wird, wo viele Menschen auch drüber sprechen. Es ist so allgegenwärtig. Und vor 5 Jahren noch dachte ich, ey, ich habe selbst so an mir gezweifelt. Deswegen ist schön, dass du es sagst, was ist genau, wo du fragst, die Zeitqualität, es wird so gebraucht und es ruckelt sich gerade zurecht, glaube ich, dieses, dass männlich-weiblich wieder in Einklang kommt. Und das ist eben halt, das sehen wir in der ganzen Welt, wo es explodiert und wo es so hochgeht und Despoten, die an der Macht sind und Choleriker. Das ist genau das, im Grunde geht es darum. Jetzt ist eine Mary-Time, ehrlich gesagt. Sie wird gebraucht.
Bevor wir versuchen, ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen für Maria Magdalena, welche Rolle, also du hast dich ja sehr, sehr intensiv mit dieser ganzen Materie beschäftigt. Du bist jetzt keine Theologieprofessorin, du bist keine Frau der Kirche, sondern du bist eine Unternehmerin, die einfach fasziniert war und ist von dieser historischen Person des Christentums. Welche Rolle hat sie im Leben von Jesus von Nazareth gespielt?
Mhm. Also wie ich eben sagte, in der Bibel wird uns die Geschichte immer erzählt als, sie ist die Sünderin, die Jesus getroffen hat, er hat ihr 7 Dämonen ausgetrieben. Das ist so die Geschichte, die steht so fest. Und da stellte ich fest, als ich wiederkam und diesen Namen in den Mund nahm, Maria Magdalena, ach, das ist die Sünderin doch aus der Bibel. So. Dann bin ich aber tief eingestiegen, weil ich eben versuchte, dieses Öl und alles drumherum irgendwie mein Gespür so in Worte zu fassen und das brauchte einfach einen anderen Approach. Dann bin ich eingestiegen und merkte, die Bibel hilft mir gerade nicht weiter. Und dann kommt man natürlich, so was gibt's an Literatur? Dann findest du gechannelte Sachen, ganz viele Sachen. Da gibt es gute wie schlechte, da muss ich mal danach gehen, sagt mein Herz gerade ja oder nicht? Also da bin ich sehr, sehr stark danach gegangen, weil ich dachte, das half mir noch nicht, um es in Worte zu fassen. Und dann kommt man recht schnell auf alternative Evangelien. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber es gibt die Apokryphen. Und da sagte jeder, sagen die auch Theologen, ja, die gibt es. Das sind aber die Texte, die quasi nicht in den Kirchenkanon eingeflossen sind, der erst im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin zusammengebracht wurde. Ne? Also das, was wir heute in der Bibel lesen. Und da gibt es Evangelien und zuletzt sind welche auch ausgegraben worden oder nicht ausgegraben oder wiedergefunden werden in den 40er, 50er Jahren. Und das sind wirklich Evangelien, zuletzt auch eins von Maria Magdalena. Es gibt noch diverse andere und darin wird einfach deutlich, dass es in der frühchristlichen Zeit um ein anderes Bild ging. Also Jesus, ich glaube es mal um so kurz, Jesus war eben auch ein Freund der Frauen. Er hat Frauen wirklich geschätzt, er hat Frauen auch um sich geschart, wissen wir nicht. Also wenn man die Bibel liest, denkt man so, da gibt's die 12 Jungs, ne? Das sind die Apostel, das ist seine Boygroup, möchte ich mal so sagen. Und da ist sonst wenig von Frauen die Rede, außer der Mutter Maria. Ne? Das ist dann gleich die Jungfrau und das ist dann so die, das
natürlich.
Ist immer so ganz viel Keuschheit und oh, irgendwie. Ne? Also ist dann so auch sehr, sehr einseitig gedacht. Aber es gab eben Maria Magdalena und das ist halt, also ich teile jetzt zwar meine persönliche Auffassung, weil es ist wirklich auch in vielen, vielen Büchern, auch von feministischen Theologen, Theologinnen untermauert, dass man wohl davon ausgehen darf, dass sie seine Gefährtin war. Manche gehen so weit, dass sie verheiratet waren. Dass die Hochzeit von Kanaan, die man in der Bibel liest, wahrscheinlich auch die Hochzeit von den beiden war. Dass sie vielleicht sogar Kinder zusammen gehabt haben. Und dass aber Maria Magdalena sogar auch eine wirklich, von nicht königlichem Status, aber einfach aus einem sehr wohlhabenden Hause kam, die mit Geld auch kam, die auch die ganze Gruppe unterstützt hat, die wirklich, wenn man mal zurückgeht, ich meine, das ist über 2000 Jahre her, da hatten Frauen null Status. Die waren wirklich wirklich ganz weit unten. Wenn Männer sich scheiden lassen wollten, ließen die sich scheiden. Und Jesus war wirklich derjenige, der hat die um sich versammelt. Die Apostel, davon geht man aus, waren auch verheiratet. Also es gab diese Frauen und die wurden uns eigentlich in der Bibel, hört man davon nichts, ne? Also es gibt ja nur Jesus, es gibt die Jungs und dann gibt es Mutter Maria. Also es gibt ja diesen menschlichen Aspekt, dass die vielleicht eine Liebesbeziehung hatten, das gibt es nicht. Aber davon geht man, darf man sehr stark ausgehen, dass das so war. Und dass Maria Magdalena auch einfach ebenbürtig war in der Hinsicht, sie hat den Raum gehalten. Also wenn Jesus seine Botschaften raus in die Welt gebracht hat, war sie, die den Raum gehalten hat. Sie hat finanziell unterstützt, sie war wirklich ebenbürtig. Und das ist so ein Part, der ist, also mir persönlich, so sehr katholisch sozialisiert, genommen worden. Also der ist vorenthalten worden und übertragen symbolisch kann man sagen, dass die beiden wirklich so die männlich-weiblichen, göttlichen Aspekt eigentlich präsentiert haben auf der Erde. Und wenn man die Bibel liest oder man muss auch noch, vielleicht muss man sie gar nicht studiert haben oder was, aber dann hat man Gott, man hat den Vater, man hat Jesus und da ist nichts von der weiblichen Seite Gottes eigentlich zu sehen oder zu hören. Und durch die Quellen über Maria Magdalena habe ich festgestellt, ja, es gibt diese weibliche Seite Gottes und für mich persönlich hat sie die zurückgebracht. Und dadurch, dass sie ausgemerzt wurde aus den Quellen, fehlt sie mit wirklich ja mit einem weitreichenden Resultat bis heute, ne? Es fehlt.
Ist das nicht interessant?
Ja, also Wahnsinn, oder? Also ich sag mal, die Gleichberechtigung sehe heute anders aus in der Gesellschaft.
Es ist ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, was das Gespräch mit Professor Paganini angeht, aber und der katholische Theologie studiert. Ich habe schon auch ganz schön gestaunt über Fakten, die, wenn man überhaupt nach 2000 Jahren von Fakten sprechen kann, aber doch vieles, was darauf hinweist, dass Jesus, über den wir ja im Grunde genommen bis auf die Geburt und Kreuzigung und so ein paar Highlights in seiner Laufbahn ja auch nicht viel wissen. Und die haben sich vor allem auf die Kinder- und Jugendzeit von Jesus von Nazareth konzentriert. Und es muss alles andere als ein unproblematisches Kind gewesen sein, sondern eher ja so ein bisschen fast narzisstische Züge und sehr jähzornig und einfach ein richtiges Problemkind. Das war ganz interessant in mir zu beobachten, als ich ihm so zuhörte. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Schuldnarrativ der Kirche, das wir, glaube ich, alle ganz unbewusst in unseren Zellen abgelegt haben, aufgrund einfach der letzten 2000 Jahre, also rein transgenerational, dass ich in mir wahrnehmen konnte, einen Anteil, der immer wieder sagte, oh, das darf er nicht sagen und das darf er auch nicht sagen. Oh Gott, das gibt einen Shitstorm und das gibt auch so. Und da war ich erstaunt über mich selber und über das, was so in meinen Zellen noch Macht ausübt, wie das Narrativ über Jesus von Nazareth zu sein hat, wie das Narrativ über Maria Magdalena zu sein hat. Ging es dir da ähnlich, als du angefangen hast, mit dieser Personalie an die Öffentlichkeit zu gehen und dachtest, also gab es Anteile in dir, die gesagt haben, nein, das war eine Prostituierte und das darfst du auf keinen Fall und das ist alles ganz schrecklich.
Nicht bei Maria Magdalena, weil ich war genauso auf der Suche am Anfang nach jemandem, der wirklich es belegen kann. Ich suchte dann wirklich so Archäologen, Historiker und so. Und ich habe einen tollen Mann gefunden, Jürgen Bongertz, der auch ein Maria Magdalena-Experte ist. Und der sagte mir im Interview, was ich aufzeichnete, ich habe es, glaube ich, so krass nie ausgestrahlt, der sagte, ja, vielleicht ist die Kreuzigung, geht man von aus, dass es vielleicht auch gar nicht so war, sondern dass es so eine Art Mysterienspiel war, um den Leuten damals zu zeigen, so, da gibt's was Höheres und da dachte ich, das hat so innerlich so alles erschüttert, wo ich dachte, das können wir gar nicht aufmachen. Also sowas, ne? Maria Magdalena war für mich, je näher ich eintauchte in die Quellen, dachte ich so, krass. Ich hatte nur plötzlich, ich habe nicht, das darf nicht sein, sondern bei Maria Magdalena dachte ich, ich habe so eine Wut gekriegt, weil ich mitbekam, wie jung ich durch die Sozialisation in der katholischen Kirche auf die falsche Fährte gebracht wurde. Wie Scham, du hast es gerade angesprochen, Scham, Schuld, Ohnmacht mein Leben als Kind schon regiert haben, ehrlich gesagt, durch dieses Narrativ. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und dann hat die katholische Kirche ja noch wirklich dieses Symbol ab dem 4. Jahrhundert zum Symbol gemacht. Also dieser gekreuzigte, nackte Jesus am Kreuz, der leidend da hängt. Und bis zum 4. Jahrhundert nachweislich gab es das Fisch als Symbol, also den Fisch. Und das war immer, das war das Zeichen des Frühchristentums. Und das hatte nichts mit Leiden zu tun, da ging es um Liebe. Und Jesus wollte Liebe, also du, ne, bei dem Interview, du wirst es mitbekommen haben, da ging es um Liebe, das war die Botschaft damals. Und alles, was dann kam, das wusste dann die Kirche einfach, die römisch-katholische Kirche gut, 180 Grad zu drehen. Die haben dann sich sozusagen, den sie ans Kreuz geschlagen haben, gewusst, ein bisschen zu kapern und sich, das zunutze, also haben sie sich zunutze gemacht, haben ihn eben zum Gottes Sohn gemacht, haben das Menschliche rausgenommen. Und da sind wir wieder bei Maria Magdalena. Indem man Maria Magdalena aus dem Leben von Jesus genommen hat, hat man es geschafft, dass man dieses Menschliche auch von Jesus rausnimmt, weißt du? Und damit hat man natürlich als Kirche, als Institution die Möglichkeit, da setzt man ihn, macht man ihn zum Gott. Da kommt man nicht so einfach ran. Dann kann man den anderen sagen, hey, wir sind die Priester, wir sind die Mittelsmänner und über uns geht das dann nach da oben. Aber das war natürlich schon ganz hilfreich, dass man halt die Frau auch gestrichen hat aus dem Leben von Jesus.
Das hat ja auch lange gut funktioniert. Ne?
Ja, sehr gut. Aber es ist so perfide, das sagst du. Also du sagst es selber, es ist so in den Zellen, ne? Auch wenn du gar nicht offensichtlich ja kirchlich geprägt bist oder irgendwie die Sozialisation gar nicht so genossen hast, wie ich sie genossen habe.
Dennoch hat, ich glaube, Papst Franziskus Maria Magdalena mit den restlichen Aposteln gleichgestellt. Das heißt, es gab ja scheinbar auch in der Kirche große, wichtige Köpfe, die gesagt haben, nee, deren Rolle war schon bedeutsamer und wichtiger, als wir das so wahrhaben wollen. Ist ja auch interessant.
Das stimmt, das ist erst vor wenigen Jahren passiert. Und interessanterweise ist mir das selber, ich bin 2018 aus Israel zurück, nach meinem Urlaub. Und dann habe ich das auch gelesen und dachte, interessant, dass das keine großen, das hat keine großen Kreise gezogen. Das war irgendwie, ja, es hat er gemacht, aber es wurde nicht wirklich groß gefeiert oder irgendwas. Das war, und da denkt man ja schon, ja, ist schon krass, ne, dass man irgendwie sagt, ja, die ist ebenbürtig mit den Aposteln. Ist eigentlich schon so ein, das ist ja, sollte ein epochales Ding sein, aber das war es nicht. Aber er hat's gemacht, ja, das stimmt.
Ja, hochinteressant, das ganze Thema. Also sie ist zumindest neben der Mutter von Jesu, also Maria, die einzige Frau, deren Name in allen vier Evangelien erwähnt wird. Und ich wusste zum Beispiel bis zu dem Gespräch mit Professor Paganini gar nicht, dass alle Autoren der Bibel erst lange nach Jesus Tod ihre Weisheiten, ihre Lehren niedergeschrieben haben und dass keiner der Apostel ihn zu Lebzeiten überhaupt mitbekommen hat. Das ist ja auch eigentlich total irre.
Das ist so krass, ne? Das lernt man irgendwie, ich habe ja Religion im Abitur gehabt und dann kriegt man da mit, wer von wem abgeschrieben hat, wer zuerst geschrieben hat und so. Das ist ganz, ganz lange später passiert. Und dann gab es dann, wie gesagt, frühchristliche Texte, die aber dann auch wirklich versucht wurden, so ist das, was ich gelesen habe, halt versucht wurden zu verheimlichen, dass man eben sagt, die dürfen gar nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil der Bibelkanon, wie wir ihn heute haben, ist natürlich auch dienlich, sage ich mal so, für die Struktur, wie die Kirche sie aufgebaut hat. Es unterstützt schon auch sehr stark das patriarchale System in der Kirche, was ihm natürlich gerade so ein bisschen auf die Füße fällt. Aber dass man da so diesen menschlichen Aspekt von Jesus mehr oder weniger ganz rausgestrichen hat und damit auch die Verbindung zu Maria Magdalena, ist natürlich förderlich, um so eine Struktur am Leben zu halten auch.
Was sind die oder waren, sind eigentlich ja in deinem Leben immer noch, da sind wir in der Gegenwart. Was sind die Qualitäten an Maria Magdalena, die dich besonders fasziniert haben und die wir in dieser Zeitqualität, in der wir gerade leben, alle gut brauchen können?
Also ich habe mit der Wiederentdeckung von Maria Magdalena diesen weiblichen Aspekt Gottes, der mir einfach ganz doll gefehlt hat in meinem Leben. Ich konnte das früher nicht in Worte fassen. Also meine Mutter ist früh gestorben. Ich hatte da schon nicht diesen weiblichen Zugang von Natur aus. Und dann durch mein Business und so, glaube ich, auch immer in diesem Machen und Tun. Und dann führte mich das aber in diese Erschöpfung. Da habe ich durch Maria Magdalena erlebt, so diesen Zugang wieder in mir zu sein, in meinem Körper zu sein, dass ich, und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche bei Maria Magdalena, dass wir das Göttliche in uns tragen, dass alles in unserem Herzen lebt, dass wir uns von hier aus entfalten können, dass wir mitfühlend sein können, dass wir diese schöpferische, kreative sein. Das für mich ist so dieser weibliche Aspekt Gottes. Und das ist für mich eigentlich die Eigenschaft von Maria Magdalena. Das ist diese weibliche Seite des Göttlichen für mich, ja. Und das ist ganz doll für mich mit Herzöffnung verbunden, durch meine Schatten auch gehen. Da ist sie auch, vielleicht, das ist für mich auch so ein bisschen das Symbol, was in der Bibel vorkommt, wenn es heißt, Jesus hat ihr die 7 Dämonen ausgetrieben. Das sind für mich die ganz normalen Themen, mit denen wir auch zu tun haben. Unsere Ängste, unsere Schatten, wissen wir beide, ne? Stichwort Trauma, durch was wir so gehen und was wir erleben. Und wenn das geklärt ist, dann können wir endlich so wieder auch verbunden sein mit oben. Und das ist für mich das, wo Maria Magdalena wirklich ein Vorbild ist, auch ein spirituelles Vorbild ist. Und das verbinde ich sehr eng mit ihr. Und deswegen ist so dieses Thema zurück ins Herz, ein intuitives Leben führen aus dem Inneren, und dass es keine Schwäche ist, dieser Zugang zur Intuition, zum Sensiblen, das ist für mich Maria Magdalena, ja. Und das kam ganz krass zurück, durch die Beschäftigung mit ihr.
Ich habe neulich in einem Interview gehört, es ist sehr, sehr schwierig, was zu finden über Maria Magdalena. Also du hast schon gesagt, so in der spirituellen Szene mehr, Menschen, die channeln. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das Interview war. Es war auf jeden Fall was Englisches. Und da sagte der Gesprächspartner, dass eigentlich man davon ausgeht, eher davon ausgeht, dass Maria Magdalena Jesus erst zu dem gemacht hat, was er dann wurde. Nämlich ja im Grunde genommen ein Prophet, einer, der vorangeschritten ist, ein absoluter Pionier, der in Sachen Nächstenliebe mal ordentlich auf den Tisch gehauen hat, was ja bis heute eine Botschaft ist, die auch aktueller ist denn je. Das wird dann auch die Quintessenz meines Gespräches am nächsten Freitag sein. Glaubst du, dass da was dran sein könnte?
Auf jeden Fall, und das ist auch das Symbol der, jetzt komme ich nochmal auf das Nardenöl zurück, von dem es in der Bibel eben heißt, eine Sünderin hat ihm die Füße geweiht. Aber wenn man tiefer einsteigt, auch in die Apokryphen-Evangelien, dann weiß man, dass diese Art von Salbung, also die Fußsalbung, die Salbung des Mannes, dass das ein königlicher, heiliger Akt ist und dass es wirklich, in dem Moment hat sie ihn zum Messias geweiht. Und das heißt wirklich, dadurch war er in der Lage, auch diese Stellung, diesen Raum wirklich einzunehmen, was dann auch passiert ist, auch nach der Kreuzigung. Also dieses, sie hat ihn eigentlich geweiht. Und deswegen in diesem Akt liegt auch schon so viel Heiligkeit, was es mir selber, wie gesagt, keine Historikerin, keine Theologin, aber so viel Heiliges in diesem Thema Sexualität auch. Dieses, wie das Männliche und das Weibliche zusammenspielt. Und dass dann durch dieses Weibliche auch der Mann erst wieder in der Lage ist, wirklich so die nächsten Schritte und nach draußen zu gehen. Das hat eine sehr, sehr heilsame, schöne Verbindung, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Und das ist alles andere als das, was ich zumindest in der katholischen Kirche gelernt habe, was Sexualität ist. Und auf jeden Fall. Und was ich ihm sagte, sie hat den Raum gehalten, wenn er gepredigt hat. Sie hat den Raum gehalten, wenn er draußen war. Sie war wirklich auch so die Stütze nach innen. Das war überhaupt erst möglich. Aber dann, und dann wird's interessant, weil du sagtest, ja, sie hat ihn zu dem gemacht. Aber spannend wird's auch dann nach der Kreuzigung. Also dann, viele Quellen deuten darauf hin, dass sie dann natürlich aus Palästina hat flüchten müssen, weil es zu gefährlich geworden ist für sie. Und sie ist in Südfrankreich, wo ich dann auch war vor ein paar Jahren. Und da gibt es eine ganze Region in Südfrankreich, die wirklich Maria Magdalena-Fans sind, wo sie angestrandet ist, auch mit weiteren Marien, in anderer Begleitung. Und das heißt wirklich, dass sie von dort aus die Lehre weitergebracht hat, weitergeführt hat in Europa. Und man kann also von da aus sagen, dass sie wirklich auch die Lehre, die Jesus, und sie war ganz eng an ihm dran, das war das, also es ist in den Apokryphen-Evangelien auch die Rede davon, das war die Frau, die Jesus ganz oft auf den Mund geküsst hat, das war so ein Hinweis, der sie am meisten von allen geliebt hat. Also sie hatte schon in diesen Textstellen, wird schon deutlich, dass sie eine besondere Stellung hatte, und sie hat ihn offenbar auch am allerbesten verstanden, also mehr als die Jungs. ne? Man sagt immer Petrus, also einer der Hauptapostel, auf den dann auch zuletzt, wo es heißt, die Kirche gegründet wurde. Aber Maria Magdalena war diejenige, die Jesus bevorzugt hat und dachte, das ist die cleverste, jetzt mal einfach nur so gedacht. Und man überlegt so, Jesus, wenn er am Kreuz gestorben ist, sie war diejenige, die dann seine Lehre nach Europa gebracht hat. Und das ist schon, das ist, finde ich, nicht so ohne weiteres. Man könnte fast so weit gehen, einige feministische Theologinnen gehen so weit, dass man sagt, sie ist vielleicht die wahre Begründerin des Christentums, weil dann fing es ja erst an. Und sie war diejenige, die das dann für die nächsten Jahrhunderte weiterbereitet hat, bis dann halt die römisch-katholische Kirche sich draufgesetzt hat im 4. Jahrhundert und sagt, nö, das kommt jetzt in den Kanon und das sind jetzt unsere Textstellen, die da reinpassen und das ist die Lehre und aus die Maus sozusagen.
Es war halt so krass, du hast es ausgesprochen und zwei Wellen von Gänsehaut laufen mir einmal durch den ganzen Körper. Das sind für mich immer ganz interessante Indizien. Ihr Lieben, würde mich sehr interessieren, ob ihr an der einen oder anderen Stelle, der Großteil der Abonnenten, Abonnentinnen dieses Podcasts sind weiblich. Also wenn ihr uns da mal ein Feedback geben möchtet, das würde mich sehr interessieren, ob da auch in eurem Körper was in Resonanz geht. Bist du je angefeindet worden von irgendjemandem bezüglich deiner Arbeit?
Ja, das bin ich. Das hat dann dazu geführt, dass ich noch weniger rausgegangen bin, auch mit meiner Auffassung von Maria Magdalena. Und wie gesagt, es hat auch die ersten Jahre, auch als ich das Unternehmen gegründet hatte, Spirit of Mary, also du findest ein paar Sachen auf meinem Instagram-Account, aber ich hatte wirklich ein Thema, wie soll ich dieses Thema eigentlich nach draußen bringen? Gerade weil ich keine Theologin bin, keine Historikerin bin, sondern diese Bücher lese und ich gehe aber ähnlich wie du gerade so, ich gehe danach, kriege eine Gänsehaut, resoniert etwas, und dann muss ich selbst, wenn es resoniert, nochmal gucken, wie kann ich es denn nach außen irgendwie rausbringen, ohne dass die Leute jetzt denken, das ist jetzt völliger Quatsch. Also das hat mich wirklich ganz, ganz viel gekostet. Und jetzt merke ich aber, ich habe jetzt so viel gelesen und so viel gemacht. Auch viele, also ich war in Chartres, Notre-Dame de Chartres, gerade wurde Notre-Dame in Paris eröffnet. Ich habe mich wirklich mit den Jahrhunderten danach beschäftigt, wie weit dieses göttlich-weibliche auch weitergetragen wurde. Da gibt es, also man könnte ausführen bis ins 12. Jahrhundert, die Katharer, die Tempelritter. Also es gab wirklich eine ganze Garde, die dieses göttlich-weibliche, und was nicht alleine Mutter Maria geweiht war, sondern was wirklich um Maria Magdalena ging, die das weitergebracht haben, weil sie das nicht, die kriegt mit, dass die römisch-katholische Kirche, die das geht da gerade in den Bach runter, ne? Die machen da einfach eine Machtinstitution draus. Und da gab es einfach wirklich einen Teil an Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, dieses göttliche Weibliche durchzutragen. Und deswegen, und je mehr ich da gesehen habe, bereist habe, desto mehr habe ich einfach Lust, auch darüber zu sprechen und meine persönliche Auffassung natürlich, die man kritisch sehen muss, garantiert. Aber ich kann so viele Bücher benennen, wo ich sage, macht euch den eigenen Eindruck und lade ich gerne ein. Vielleicht kann ich ein, zwei dir noch nennen, die du verlinken magst. Also wirklich von, ja, tollen Frauen, die Bücher geschrieben haben. Und
sehr gerne. Sehr gerne. Packen wir sehr gerne in die Shownotes, wenn du mir die schickst. Was weiß man denn so an Hartfakten? Weiß man, wie alt sie geworden ist? Ob sie Kinder hatte mit Jesus, das wird spekuliert. Ist nicht ganz ausgeschlossen. Was weiß man sonst noch über sie als Person?
Also man, wie gesagt, ist auch alles kritisch zu sehen. In der Bibel hört es irgendwann auf, ne? Da wird einfach nur geschildert, zuletzt die stand unterm Kreuz und dann ist ihr Jesus noch erschienen und sie hat den Aposteln weitergegeben, dass sie Jesus eben halt gesehen hat, dass er ihr erschienen ist. Und aber als ich in der Provence war, wurde eben deutlich, dass sie da offensichtlich wirklich auch angekommen ist. Sie ist geflüchtet über Ägypten, weil es eben zu gefährlich war in Palästina für sie, Richtung Südfrankreich. Dort ist sie angestrandet und hat dort in Saint-Baume, da ist auch noch eine Grotte zu sehen, wo sie bis zuletzt, so sagt man, gelebt hat, wo sie gewirkt haben soll. Es gibt aber auch Bücher, wo man sagt, die ist wirklich über ganz Frankreich, auch Europa, bis selbst hoch nach Großbritannien gereist, hat die Lehre verbreitet, hat wirklich mehr oder weniger fast dieses Christentum in Europa durchgebracht. Aber wenn du jetzt sagst, so was ist wirklich belegt, in der Bibel hört es einfach auf nach der Kreuzigung. Deswegen, das ist dünnes Eis, auf das ich mich hier wage. Deswegen würde ich da gerne auf die Bücher verweisen von den zwei feministischen Theologen, Theologinnen, die wirklich eigentlich immer genannt werden, wenn es um Maria Magdalena geht.
Also in der Ostergeschichte spielt sie auf jeden Fall eine absolut entscheidende Rolle.
Und sie ist Zeugin, ne? Also das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ich musste auch denken in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, Kathi, weil du bist ja sehr im Thema Trauma und Auflösung von Trauma. Und Maria Magdalena wird gerne als Zeugin bezeichnen, ne? Weil sie halt, sie war bis zuletzt, oder sie war am, also unterm Kreuz mit zwei weiteren Frauen, als alle Jungs weg waren. Also die 12 Apostel, muss man sich vorstellen, denen wurde zu gefährlich und die Frauen stehen unterm Kreuz, leiden mit. Das ist etwas, und natürlich dann Zeugin der Auferstehung, weil er ist ihr erschienen. Und dieses Wort Zeugin, das kann man natürlich jetzt so ein bisschen juristisch irgendwie sehen, aber für mich hat dieser Begriff durch sie nochmal so ein Gegenüber einfach geschaffen. Also für mich ist sie auch Zeugin. Und durch dich habe ich ja den Begriff auch Co-Regulation gelernt. Für mich ist wirklich Maria Magdalena so energetisch irgendwie so eine Art von Co-Regulation. Das möchte ich jetzt nicht sagen, man braucht deshalb keinen Therapeuten oder eine Begleitung, aber für mich ist das so, diese Energie wirkt für mich wie so eine Co-Regulation. Sie ist da und ich habe ein Gegenüber und ich darf durch meine Schatten auch gehen und die Sachen annehmen, angucken. Und das ist für mich die Energie von ihr, ja. Aber sie spielt in der Ostergeschichte natürlich eine große Rolle, ja. Das ist auch besiegelt in der Bibel.
Hast du Lust, dass wir mal in so einen ganz persönlichen, rein spekulativen, gefühlten Austausch gehen über diese ganze Geschichte mit den beiden? Ich habe das hier vor 2 Wochen in der Folge mit der Monika Schmiederer auch im Ausblick oder im Hinblick auf die Folge dann über Jesus nächste Woche, habe ich das schon mal erwähnt, weil nach dem Gespräch mit dem Professor Paganini ich lange, lange darüber nachgedacht habe, auch nochmal über die Rolle von Jesus von Nazareth und dann auch in Vorbereitung auf unser Gespräch über die Rolle von Maria Magdalena, über diese ganze Zeitqualität, in der wir gerade leben, weil wir ja seit geraumer Zeit astrologisch unter derselben Konstellation sind wie damals unter dem Stern von Bethlehem. Tatsächlich, also die Zeit
das
passt.
Das wusste ich noch nicht. Okay, das ist nicht.
Auch astrologisch. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob die ganze Geschichte von Jesus ist jetzt rein spekulativ, ne? Also hier ist jetzt nichts mehr wissenschaftlich, sondern das ist nur noch gefühlt. Also bitte kreidet uns nicht an. Das ist meine ganz persönliche, mein lauter Gedankengang dazu. Ich habe mich gefragt, ob diese ganze Geschichte um Jesus und Maria Magdalena, die Kreuzigung, die Auferstehung, nicht vielleicht sehr symbolisch und bildlich gemeint ist für diese, ja dann später im 16. Jahrhundert von einem Heiligen namens St. John of the Cross, der ein Gedicht geschrieben hat über die sogenannte Dark Night of the Soul, also der Tod des Egos, der totale Zusammenbruch. In der Psychologie würde wahrscheinlich von einem narzisstischen Kollaps sprechen oder einer narzisstischen Krise. Ob diese Geschichte sich darin nicht wiederfinden könnte, also dass Jesus nicht wirklich körperlich gestorben ist am Kreuz, sondern dass es eher bildlich gesehen ist, dass etwas in ihm sterben musste, damit sich danach etwas ganz Neues erhebt im Zusammenspiel mit männlicher und weiblicher Energie. Weißt du, wie ich meine? Hast du da Gedanken dazu?
Ja, total. Also schön, dass du das so, dass du diesen Raum eröffnest, ehrlich gesagt.
Kathi, hau raus. Oh Gott, ich traue mich jetzt.
Weil ich glaube auch, jetzt ist die Zeit, wo das aufgeht. Und für mich ist, ich glaube, dass die vor 2000 Jahren, etwas mehr als 2000 Jahren, dass es darum ging, das schon symbolisch darzustellen für das Volk damals, ne? Die jetzt nicht, die haben nicht großartig lesen und schreiben gelernt. Ich glaube schon, dass es so eine Art von Mysterienspiel vermutlich, das ist meine Ansicht, meine rein persönliche Ansicht, dass es das gegeben hat. Aber frag dich, ob Jesus wirklich gestorben ist, sondern ich glaube, dass das damals wichtig war, das so vor Augen zu führen, zu symbolisieren, das Ganze so, wie auch immer das abgelaufen ist, um darauf hinzuweisen, worum es eigentlich geht im Leben. Und heute geht es, glaube ich, auf, so jetzt ist es drum, es wirklich zu leben, diese Energien freizusetzen, in diese Balance zu kommen. Also das, was Jesus vor 2000 Jahren auf die Welt bringen wollte, was er verkörpern wollte, er wollte das Menschliche mit dem Göttlichen verbinden. Er ist durch und durch Mensch gewesen, aber er wollte zeigen, dieses Göttliche haben wir alle in uns. Und das ist nichts anderes als das, was wir heute eigentlich auch versuchen sollten. Oder darum geht's. Wir wissen es alle, wir nutzen es manchmal in Worthülsen, dieses Göttliche in uns. Das haben die gerade damals versucht zu verdeutlichen. Und wie macht man das? Das macht man natürlich auch mit, ne, mit Aktionen und mit, wie kann man das dem gemeinen Volk irgendwie darstellen? Und ich glaube, das war schon sowas. Und ich möchte so weit gehen, ich habe ein spannendes Buch gefunden, der Inhalt hat ein bisschen enttäuscht, weil der Titel hat mich angesprochen, Jesus Christus, der erste Quantenphysiker, interessanterweise.
Da ist das Wort.
Ja, genau. Und deswegen freue ich mich wirklich, weil ich habe es mich nicht getraut. Ich dachte, Andrea, jetzt spinnst du sonst rum. Aber ich bin dir dankbar für diesen Traum. Ich glaube, die wussten einfach, und Jesus, Maria Magdalena genauso, wie das All funktioniert. Das heißt, wie wir Realität bilden, warum wir hier sind, wie das zusammengeht. Und das ist für mich im weitesten Sinne Quantenphysik. Deswegen ist das, ich glaube, das haben die damals einfach schon gewusst. Das hieß nicht so, aber das war der Versuch zu zeigen, wie wir als Mensch in dieser Realität wirken. Und ja.
Also entweder ich werde für diese Folge digital hingerichtet oder sie geht sowas von viral. Aber ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken. Also um das Thema Quantenphysik, was du gerade in den Raum geworfen hast, weil darum geht's ja letztendlich. Also wenn wir auch mal einfach solche Geschichten nehmen, wie er verwandelte Wasser in Wein und er hat die Kranken geheilt. Dann denke ich so, okay, ich war bei 2 week-long Retreats vom Dispensa und was passiert denn da bei den Coherence Healings? Also man versucht die Frequenzen, das Energiefeld rund um Menschen zu erhöhen und es könnte doch sein, dass an dem Mind creates matter, also der Verstand kreiert Materie, es könnte doch sein, dass da was dran ist und dass wir letztendlich tatsächlich alle Schöpfer unserer eigenen Realität sind und dass dann vielleicht eine Organisation kein Interesse daran hat, dass das so uneingeschränkt weitergetragen wird. Das ist ja auch recht nachvollziehbar, ne?
Das ist genau das. Also du sprichst hundertprozentig das aus, Kathi, wo ich heute stehe. Und ich bin sehr dankbar, dass es von dir kommt gerade. Aber das wäre auch heute
ich wirklich weiß ein bisschen, noch nicht, ob ich bisschen Blick. Bin.
Also dann wirst du jetzt hingerichtet. Ich stehe dir bei. Ich stehe unterm Kreuz. Ja, es ist. Also für mich erscheint es auch wirklich so. Das ist. Die haben das damals gelebt und die wussten, worum es geht. Und zum Beispiel Maria Magdalena wurde immer genannt als die Frau, die das All kennt, the woman who knows the all. Also A-double-L geschrieben. Und das ist für mich, die wussten um diese Gesetzmäßigkeiten und es gab Mysterienschulen, all das, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, weil das würde es, glaube ich, echt sprengen. Die wussten um diese Gesetzmäßigkeiten. Und das ist das, was für mich immer klarer wird. Deswegen gehe ich da 100% mit. Aber damals, wie gesagt, da war die Zeit noch nicht reif und das durfte immer nur im kleinen Kreis auch zugänglich gemacht werden. Das hätte sonst, glaube ich, alle überfordert.
Ich möchte jetzt mal kurz wieder mich ein bisschen zusammenreißen, auf die Metaebene gehen. Ist es nicht verrückt? Also da bin ich über mich auch selber erstaunt und ich bin dann froh, dass du aber mich im Gefühl auch spiegelst. Ist es nicht verrückt, dass wir Angst haben, das auszusprechen?
Das ist krass, ne? Mhm. Und genau, Angst ist auszusprechen und noch, also wie gesagt, ich bin katholisch erzogen worden, ich habe Religion und Abitur gehabt, ich habe studiert und ich habe teilweise Sachen überhaupt nicht hinterfragt und habe erst hinterher mitgekriegt, wie perfide das eigentlich ablief. Also so von der Symbolik, von dem, was rausgestrichen wurde, dachte, krass, warum eigentlich? Und wieso habe ich das nicht hinterfragt? Natürlich musste Jesus verheiratet sein. Also das alle, so der war ein Rabbi und ein Rabbi war verheiratet. Also sagt man so. Und dann denke ich, ja, habe ich nie hinterfragt. Und dann denke ich so, wie viel Schuldscham habe ich auf mich genommen und sitzt immer noch drin in mir, in meinem Körper, Themen, die ich hatte, diese Traurigkeit, als ich ihm sagte, so als ich meine Agentur abgegeben habe, das hatte ganz viel mit, ich habe irgendwas verloren in mir und das kann ich heute damit in Zusammenhang bringen, die Geschichte, die mir anders erzählt wurde, das sitzt in meiner DNA und das sitzt auch die letzten Jahrhunderte, Epigenetik, wie viele Frauen sind dafür hingerichtet worden, Inquisition, also, ne, weil sie einfach dieses göttlich-weibliche gelebt haben, im Sinne von Heilung, die wussten anzuwenden, die universellen Energien und das war natürlich eine Gefahr. Das wollte die Kirche nicht und das steckt bis heute drin. Ob du jetzt heute irgendwie eine kirchliche Sozialisation in deinem Leben heute, Kathi, genossen hast oder nicht, es steckt drin und das ist krass. Absolut richtig. Und ich glaube, es gibt ganz viel und deswegen, am Anfang hast du gesagt, du hast dich mit vielen Freundinnen darüber unterhalten. Das ist kein Wunder. Es ist irgendwie da und es gilt, glaube ich, also irgendwas tut sich da gerade, dass sich das, dass das hochkommt und sich ablösen darf und in Ausklang kommt.
Ich glaube einfach, dass gerade wieder zusammenfindet, was schon lange zusammengehört. Und ich meine, da sind wir uns einig, dass die patriarchalen Strukturen in den letzten hunderten Jahren nicht unbedingt nur zu Positivem geführt haben. Ich bin aber noch nie ein Fan davon zu sagen, okay, wir kippen jetzt ins andere Extrem und sind jetzt im Matriarchat, sondern es geht ja darum, diese beiden Dualitäten zusammenzubringen auf einer zwischenmenschlichen und auch auf einer energetischen Ebene mit all ihren Kompetenzen, weil natürlich hat auch die männliche Energie hat so irre wichtige und tolle Kompetenzen, und dass wir so sozusagen, weil es sind ja immer drei, ne? Es ist ja immer die Dreifaltigkeit, dass wir so etwas Drittes kreieren. Also aus der Dualität heraus etwas Drittes kreieren, was dann wiederum eine ganz andere Basis eines Miteinanders in dieser Welt mit sich bringt.
Mhm. Ich bin hundertprozentig dabei. Mhm. Würde ich genauso sehen.
Deswegen ist es doch wirklich eine sehr aufregende Zeit, am Leben zu sein.
Ja, absolut. Ich glaube auch, also auch gerade, ich bin so völlig auch auf meinem Maria Magdalena-Weg. Also viele Jahre wusste ich gar nicht, wie ich es in Worte fasse. Jetzt habe ich das Gefühl so, wow, es kommt jetzt alles. Es ist so, ich bin so fast ein bisschen elektrisiert, dass da jetzt gerade so, ja, es macht jetzt alles Sinn. Und irgendwas löst sich da jetzt auf und darf ins Gleichgewicht kommen. Und wir sind alle dabei in dieser Zeit, was ja total cool ist. So herausfordernd die Zeit auch ist, aber 100%.
Uns hören so viele Frauen zu gerade. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen über die Qualitäten von Maria Magdalena, auch die Qualitäten, die dich an ihr so fasziniert haben. Wo dürfen wir Frauen uns jetzt dann auch im neuen Jahr in diesem, wir sind ja astrologisch zwar jetzt offiziell im Wassermann-Zeitalter angekommen, aber dieser Epochenwandel, der zieht ja noch ein bisschen weitere Kreise dann auch im Nachhinein. Wo sind wir Frauen aufgerufen, mehr wieder mit uns in Kontakt zu kommen, aber auch in Kontakt zu kommen mit den männlichen Energien in uns. Denn wir brauchen ja beides, ne?
Das ist so interessant, weil ich habe auch viele Frauen, die dann irgendwie bei uns das Öl kaufen und die dann sagen, oh, wenn mein Mann doch nur schon weiter wäre. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinen Seminaren, wo dann irgendwie die sagen, ich bin ja auf dem Weg, mein Mann nicht. Und ich muss dazu sagen, weil ich selber aus Erfahrung spreche, mein Mann ist auch Unternehmer, kommt er von der Ratio und ich kam wieder aus Israel und der war auch, dachte so, was ist jetzt mit meiner Frau los? Und habe ich festgestellt, dass da, und da geht das Weibliche voran, also wenn ich gesettelt bin in mir, wenn ich weiß, dass ich bin, ich bin in meinem Körper, ich bin angeschlossen, also ich habe meine Themen, mehr oder weniger, ich kümmere mich um meine Themen, dann kann ich ihm viel besser gegenübertreten und sagen so, ich nehme dich da mit, im Sinne von, dann finde ich vielleicht andere Wörter dafür, der würde sich nämlich nie als spirituell bezeichnen, weil dann komme ich eben mit der Natur oder, also ich habe eine ganz andere Grundlage, dann komme ich nicht so, du bist schuld oder du musst mich jetzt verstehen, sondern ich komme mit etwas, das ist so dieses, das ist für mich auch dieses Weibliche, ich mache so ein bisschen, ich roll nicht einen Teppich aus, weil, weißt du, was ich meine? Ich mach's ein bisschen einfacher. Und dann hat der Mann auch einfacher, da einzusteigen, als wenn ich da stehe und sage, du musst mich jetzt verstehen und das ist das Patriarchat und ihr weißen alten Männer oder wie auch immer. Das funktioniert nicht. Also ich merke, wenn ich bei mir bin, kann ich ganz anders meinen Mann auch mitnehmen. Und das möchte ich, glaube ich, vielen Frauen oder möchte ich gerne Frauen mitgeben, da ein bisschen verständnisvoller zu sein und vielleicht auch mal gucken, finde ich andere Worte, kann ich dann, weil wir sind da ein bisschen weiter und offener, weil wir sind angeschlossen ans Herz, wir sind intuitiver und Männer haben es in den letzten hunderten von Jahren auch nicht einfach gehabt, aber die Kirche hat da auch ihr Übriges getan und nicht nur die Kirche, aber so, die letzten 2000 Jahren waren einfach vom Patriarchat einfach bestimmt und da haben die Männer leiden da auch drunter, deswegen. Und da ist, glaube ich, Verständnis von den Frauen auch angebracht zum Teil. Und wie kann ich da vielleicht besser noch eine Brücke bauen? Aber es geht vor allem um die Heilung von beiden Aspekten in mir. Also auch nicht nur sagen, ist es jetzt nur, wie du sagst, Matriarchat kann keine, das kann irgendwie nicht die Lösung sein, sondern es geht auch so, die männlichen Aspekte in sich zu heilen, die weiblichen, bei sich im Einklang anzukommen. Und dann, glaube ich, wenn ich im Einklang bin, dann ist auch die Welt eine andere, glaube ich echt.
Was sind denn für dich männliche Aspekte in uns Frauen?
Das ist so, die habe ich dann auch. Also wenn ich dann so, zum Beispiel, ich gehe auf die Bühne und dann bin ich so, bam, dann bin ich da. Das ist so Präsenz, das ist so rausgehen, das ist Struktur finden. Also ich muss ja irgendwie in meinem Unternehmen auch gucken, was ist eine Planung und wie bringe ich jetzt so PS auf die Straße, dass es jetzt nicht nur immer so innen bleibt, sondern nach draußen gehen. Also es ist auch so innen, außen zum Beispiel, ne? So zack, das sind so Aspekte. Dann auch mal klare Ansagen machen, Grenzen zeigen. Das sind so klassisch, also so würde ich es ein bisschen trennen. Und aber wo gemerkt, beides sind Aspekte in mir drin. Ne? Aber es ist mehr dieses Aktive, nach draußen Gerichtete, ist für mich, würde ich mal sagen, so dieses Männliche. Und das Weibliche ist dieses Schöpferische, Kreative, Nährende, etwas hervorbringen. Das sind für mich, würde ich mal sagen, das würde ich dem der weiblichen Energie zuordnen. Aber beides ist in uns und beides muss da sein, weil sonst nur innen und sagen so, ach so schön und ich hätte gerne und das liebe ich, aber irgendwie muss ja auch nach draußen gehen. Kennst du selber, wenn du auf der Bühne bist und singst oder du machst deine Seminare, da ist eine andere Energie, als wenn du es dir gemütlich machst auf der Couch sitzt und eine schöne Meditation machst, ne?
Ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch mit einem Psychiater und wir haben uns unterhalten über, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt und ich glaube, ich mache nächstes Jahr mit ihm auch eine Folge zu diesem Thema, über diese sogenannte narzisstische Krise oder den narzisstischen Kollaps. Und er hat mir gesagt, dass es für Männer zum Beispiel, wobei wir immer davon ausgehen, nur Männer haben starke narzisstische Persönlichkeitsanteile, ist natürlich Quatsch, also wir Frauen haben die auch. Aber er hat in diesem Fall das Beispiel von Männern bemüht und hat gesagt, dass das zum Beispiel ausgelöst wird durch den Verlust eines Partners oder einer Partnerin oder durch einen Jobverlust oder durch den Verlust eines Vermögens. Also irgendetwas, was diese Scheinpersönlichkeit, die ja Menschen mit sehr starken narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen häufig kreieren in ihrem Leben oder kreieren müssen, weil diese Scheinpersönlichkeit das Überleben sichert. Und wenn das wegbricht, dann kollabiert der Mensch. Dann sagt er, und es kann ganz oft eine Riesenchance für den Betroffenen sein, also wirklich dieses Phönix aus der Asche oder, Achtung, die Auferstehung. Als ein neues Geschöpf, als ein neuer Mensch, vielleicht ein viel wahrhaftigerer oder authentischerer Mensch. Aber das Problem sei häufig, wenn das in Beziehungen passiert oder in der Ehe, dass dann die Partnerin oder der Partner dem Menschen den Raum nicht lässt dafür. Also eigentlich müsste man sagen, okay, ich gebe dir jetzt die Zeit und den Raum, in diesen Prozess einzusteigen, in den du dringend einsteigen musst und ich gehe dir aus dem Weg. Aber das ist natürlich auch im Alltag, wenn man vielleicht auch noch Kinder zusammen hat und so, nicht ganz einfach. Und er sagt, dass es dann häufig so ist, dass die Frauen dann, ist nur beispielhaft alles, ne? Dass die Frauen dann anfangen, großen Druck aufzubauen und Ergebnisse sehen wollen und sagen, jetzt warst du da schon wieder narzisstisch und da hast du es auch nicht richtig gemacht und den anderen so in seiner Andersartigkeit nicht so richtig, also nicht den Raum halten können. Und er sagt, und es wäre so schade, weil dann fallen die Betroffenen, die diese Krise hatten oder haben, die fangen dann wieder von vorne an, weil sie diesen Prozess nicht zu Ende führen können. Weißt du, wie ich das meine? Und da finde ich zum Beispiel die Parallelen zu diesem Auferstehungsthema auch so total interessant.
Es ist schön, dass, also im Grunde ist das total hilfreich heute, Kathi, dass du gar nicht so tief drinsteckst in der Geschichte, weil dadurch und durch deine Assoziation und deine Arbeit in den letzten Jahren kommst du auf diese Aspekte einfach. Und das finde ich super, weil die Auferstehung ist wirklich das Symbol, dass du lässt dein Menschsein im Grunde so die alten Sachen hinter dir, deine Schatten und diese, oh, das Ego und diese Sachen. Und dahinter steckt dann dieses, du erwachst wirklich zu deiner Größe. Das ist die Auferstehung. Und das ist symbolisiert anhand für mich auch diese Auferstehung, die Jesus, von der wir lesen dürfen in der Bibel. Und das ist aber genau das ist die Symbolik hinter dem Thema Auferstehung. 100%.
Das glaube ich auch. Es ist die Metamorphose Raupe Schmetterling. Es ist die große Transformation, die viele Menschen durchlaufen. Und auch da ist meine sehr herzliche Einladung an jeden, der uns zuhört. Vielleicht kann ich dazu nächstes Jahr auch mal eine Folge machen, wobei man dazu leider im deutschsprachigen Raum wenig findet. Das ist die berühmte Dark Night of the Soul, die genau diesen Prozess auch wunderbar schildert. Und das ist, wie gesagt, ein Gedicht gewesen aus dem 16. Jahrhundert. C.G. Jung hat darüber referiert, aber ich glaube auch nur in englischer Sprache. Und diese Geschichten, auch Buddha, ne? Also diese Geschichten wiederholen sich ja überall in der Menschheitsgeschichte. Und in der Essenz geht es doch wahrscheinlich am Ende um die Menschwerdung.
Ich kann, also das spricht mich total an, weil ich kann auf dem Weg mit Maria Magdalena in den letzten Jahren auch dieses Ringen um Ausdruck, um worum geht's, warum finde ich dieses Öl, was soll ich damit machen? Ich habe so viel, also ich habe davon, glaube ich, 3, 4 gehabt von diesen, ich glaube, es gibt mehrere, auch von diesen Dark Night of the Soul. Und es ist wirklich, du kommst an diesen Punkt, du bist einfach total verzweifelt und du hast das Gefühl, so, du willst alles abschütteln und du hast das Gefühl, du musst wirklich was loswerden, um in dieses Neue zu kommen. Und es ist absolut der Fall und da ist für mich wirklich Maria Magdalena auch wirklich wie so eine Begleitung. Aber die ist für mich da auch so ein Vorbild, um durch diese dunklen Nächte hindurchzukommen. Weil ich glaube, du musst durch diese Nacht durch, um an das andere Ende zu kommen. Das ist die Metamorphose, das ist diese matschige Phase mittendrin und du siehst hinten nichts mehr.
Matschige Phase ist
ja
auch schön.
Das meinst du, denn hinten ist schon dicht, vorne siehst du das Licht noch nicht, du steckst drin. Und du weißt noch nicht wohin gerade, ne? Das ist, und das zeigt sich in vielen Facetten im Leben, wo du denkst so, deine Haare, dein Outfit, deine Beziehung, was ist da gerade eigentlich? Es ist irgendwie keine komfortable Phase, aber, da muss, glaube ich, jeder durch irgendwie.
Ja, den Prozess bin ich auch ein paar Mal durchlaufen.
Glaube ich.
Ich warte jetzt darauf, dass er nochmal kommt, aber vielleicht habe ich ja auch dieses Mal Glück. Ich habe hier vor 2 Jahren ein Gespräch geführt mit Eva-Maria Zurhorst und in diesem Gespräch, also sie war ja auch schon öfter bei mir im Podcast und in diesem Gespräch hat sie einen Satz gesagt, der hat sich in mir total eingebrannt und ich finde auch der passt ganz schön zu der Thematik Maria Magdalena und Jesus von Nazareth. Sie hat gesagt, jetzt ist die Zeit, in der wir Frauen unsere Männer gesund lieben.
Mhm. Ich habe das Gespräch gehört und ich fand den Satz, der hat mich auch so berührt, weil es ist genau das. Es ist ganz, ganz zauberhaft.
Mhm. Und es ist etwas sehr Passives und nicht etwas sehr Aktives. Ja. Es ist das Gegenteil von Rumschrauben.
Mhm. Genau. Und alle Frauen wollen immer rumschrauben. Das ist genau das.
Also ich meine, ich war die Königin des Rumschraubens, ne? Möchte ich hier mal ganz kurz. Also mea culpa, so ist es ja nicht. So. Und ich muss mir auch immer wieder auf die Finger hauen. Ganz klar. Ganz klar.
Mhm. Es ist genau das. Und das ist auch die Qualität, das ist die Mary-Qualität für mich. Also das ist auch dieses, wo ich ihm sagte, so auch, wenn man ihr wirken sieht, trotzdem, sie hat den Raum gehalten damals so. Sie war so und sie hat auch gesagt, so Jesus, und ich glaube, es war auch wichtig damals, dass es ein Kerl macht. So, es musste ein Mann draußen sein. Das war noch nicht die Zeit, um eine Frau nach vorne zu stellen. Das wäre gar nicht durchgekommen. Also auch mal so das einzuordnen, warum muss es denn ein Mann sein? Das wäre gar nicht anders gegangen. Und dann war sie diejenige, die den Raum hält. Und es ist so wichtig, den Raum zu halten, damit jemand anders da vorne agieren kann. Und beides ist aber ein Zusammenspiel. Und man muss das eine mit dem anderen zusammen sehen. Und das ist für mich einfach auch dieses Weibliche, ja. Das fällt nicht allen einfach, weil alle sagen, ich bin doch eine Frau und ich muss doch Karriere machen, ich muss da draußen und so. Nee, das ist für mich, ja, es hat eine passive Seite, aber eine sehr kraftvolle Seite. Das ist innere Macht für mich.
Ja, man kann ja trotzdem Karriere machen.
Genau. Also mit dieser vielleicht weiblicheren Art, möchte ich sagen, mit dieser weiblichen Energie. Ich glaube, es geht.
Da bin ich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, ich glaube auch, dass, also es beschleunigt sich ja momentan schon auch rasant schnell. Und ich bin noch sehr gespannt, wie dieses Gespräch lauten würde, wenn wir es in einem Jahr nochmal wiederholen. Also ich bin sehr gespannt auf 2025. Liebe Andrea, ich wäre dir sehr dankbar. Schick mir gerne ein paar Links, die ich hier in die Shownotes packe, sodass die Menschen, die sich vielleicht mit Maria Magdalena noch nie beschäftigt haben, tiefer einsteigen können in die Materie. Ich bin sicher, das ist ein ganz schönes Rabbit Hole, in das man eintauchen kann. Und ich danke dir sehr für diese Einblicke und auch, dass du dich getraut hast, dich hier auf meine kleine Spekulationsreise mitzubegeben. Und wir Frauen dürfen uns auch, finde ich, wieder mehr trauen, lauter zu denken und auch mal zu sagen, auch Dinge in Frage zu stellen. Und da spreche ich auch mich selber an. Weil wie gesagt, ich beobachte auch an mir immer mal wieder das kleine Manschgall auf meiner rechten Schulter, das sagt, na, das darfst du nicht sagen. Das gibt Probleme. So.
Aber da bist du ja das beste Beispiel, dass du immer wieder Menschen diese Räume eröffnest, auch in deinem wunderbaren Podcast, wo man sagt, ja, das war schon jetzt ein spannendes Thema und da so laut drüber nachzudenken und zu sprechen, aber dafür bist du einfach da und das ist das, was du in die Welt bringst. Deswegen herzlichen Dank, dass du mich auch hier eingeladen hast und dass ich das Thema Maria Magdalena aus meiner Sicht vorstellen durfte. Ganz toll, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Die Ergänzung, ihr Lieben, die gibt es am nächsten Freitag. Wer war Jesus von Nazareth? Diese Frage bewege ich mit Professor Simone Paganini, der mit seiner Frau Claudia ein Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Der Messias mit Ecken und Kanten. Und ich bin total gespannt aufs Feedback. Und danke dir von Herzen, liebe Andrea, und wünsche dir jetzt ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und freue mich, dass wir verbunden sind.
Dankeschön.
Und zum Schluss gilt mein großer Dank wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Wow, da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen bei diesem Thema und so geht's auch nächste Woche gleich weiter. Wie gesagt, ich habe es schon mehrfach erwähnt, dann mein Gast Professor Paganini. Wir sprechen über Jesus. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt neugierig und natürlich auch in den kalten Tagen gesund. Bis dann. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.